Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast, dem großen Jahresrückblick 2025.
Yes.
Wie immer, hier für euch der Gerhard, das bin ich, und neben mir die wunderbare Helena.
Hallo.
Und normalerweise führe ich ja durch unser Programm, aber weil Helena sich viel besser vorbereitet hat auf unseren Jahresrückblick, führt sie durch den heutigen Podcast und ich sitze im Unternehmen daneben und gebe dann meine 2 Cents, wie die Amerikaner sagen, oder meinen Senf, wie wir in Deutschland sagen würden, dazu. Helena, also übernimm, ich bin gespannt.
Ja, crazy. Ist ja jetzt eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich normalerweise nicht habe. Normalerweise ist Gerhard immer vorbereitet und moderiert und ich kann einfach nur sagen, wie ich es fand. So. Aber ich habe mich vorbereitet auf diese Review-Folge und ich kann jetzt dann gleich auch spoilern, dass wir nicht nur eine Review-Folge machen, sondern wir machen auch eine Predictions-Folge fürs nächste Jahr. Und auf diese beiden Folgen freue ich mich richtig, weil ich mit dir darüber sprechen möchte, was wir jetzt alles Cooles erlebt haben in dem vergangenen auch Podcast-Jahr. Und dafür habe ich mir eben vorbereitet auf meinem Zettelchen verschiedene Kategorien überlegt, die wir jetzt mal so durchgehen können, was so unsere Highlights 2025 waren. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal mit dem besten Event, also Premium Live Event des Jahres. Was war, Gerhard, aus deiner Sicht das beste Premium Live Event 2025?
Das beste Premium Live Event 2025 war für mich SummerSlam Tag 2. Da fand ich, hat alles sehr gut gepasst. Ich fand auch ein sehr starkes Tag Team Match da mit Jelly Roll. Von dieser Entertainment-Seite bis dann zum Main-Event, wo Cody Rhodes das Rematch gegen John Cena gewonnen hat und da mit einem wirklich großen Match, das auch dann auch alle Erwartungen erfüllt hat, das war für mich der Event des Jahres 2025.
Ja, also guter Einstieg. Habe ich nicht auf meiner Liste stehen, aber wenn du darüber sprichst, stimmt, das war, glaube ich, schon ein großer, guter Moment. Ich habe ganz von vorne angefangen, die Raw-Premiere auf Netflix im Januar 2025. Ich habe extra nochmal gegoogelt, was denn da so war, eben vorbereitet für heute. Aber es war wirklich, die Card war bombastisch gut, ja. Also wir hatten das große Match Roman Reigns gegen Solo, wer ist der Tribal Chief. Und es war eine wunderbar lange aufgebaute Geschichte, die echt in diesem Höhepunkt dann auch gegipfelt ist. Und das war sehr schön. Und Roman hat gewonnen, das war auch sehr, sehr schön. Dann hatten wir Rhea Ripley gegen Liv Morgan. Tolles Match, tolle Story, auch der Höhepunkt einer lange vorbereiteten Geschichte. Toll. Wir hatten Jey Uso gegen Drew McIntyre. Ist nicht so gut gealtert, würde ich sagen, weil Jey Uso ja doch, kommen wir später noch dazu, aber im Laufe des Jahres eher an Fahrt verloren hat. Aber da war Jey wirklich halt noch auf dem aufsteigenden Ast und da war ja kurz davor auch den Royal Rumble zu gewinnen und wirklich erste Jey Uso-Halbjahr einzuläuten. Und Drew McIntyre ist immer einfach gut für gute Matches. Also das war auch sehr stark. Und wir hatten CM Punk gegen Seth Rollins, das wiederum sehr, sehr gut gealtert ist. Glaube ich, eigentlich genau den richtigen Ton quasi für den Rest des Jahres schon vorgegeben hat. Also das war ein richtig gutes Event. Und dann habe ich aber auch noch Crown Jewel in Perth als Honorable Mention quasi auf meiner Liste. Das haben wir ja zusammen auch uns angeguckt und zusammen kommentiert. Könnt ihr schauen nochmal. Und das fand ich vor allem, eigentlich war es mein Lieblingsmoment auf der Abschiedstour von John Cena. Dieses Match mit AJ Styles, das ja wirklich so ein bisschen Wrestling-Museum war, irgendwie alles nochmal, so, es war sowas fürs Herz, weißt du? Also John Cena hatte gute und schlechte Momente auf seiner Abschiedstour und ich finde, das war wirklich einer der besten, weil es genau das aufgefangen hat, was so eine Abschiedstour halt irgendwie auch machen muss, nämlich nochmal so eine Hommage an die ganze Wrestling-Welt, an WWE, an seine ehemaligen Gegner, an seine Karriere und so weiter. Und also deshalb Crown Jewel in Perth bei mir auch noch relativ weit oben.
Also verstehe ich. Crown Jewel fand ich ja auch sehr gelungen. Und ich wäre auch bei dir, ja, also so vom Moment und so vom Match, ja, also jetzt nicht ja, von Technik oder Spannung oder ja, sondern halt ja von einem, was einem so emotional packt, ja, und auch nicht besonders subtil, ja, aber ja, also so ein bisschen auch so slop, ja, aber es geht halt gut runter. Also da, ja, also das war ja nicht das anspruchsvollste Match für den Zuschauer, aber halt wirklich perfekt gemacht. Ja, WWE auch at its finest. Das hat Crown Jewel auch nach vorne gebracht. Sonst auch spannende Matches. Auch zwei sehr gute Crown Jewel Matches. Also da wäre ich auch bei dir. Ja, so ein bisschen. Ja, fehlte mir da bei Crown Jewel und also was ich halt beim SummerSlam hatte, ja, so richtig das Big Event Feeling. Ja, also deswegen würde ich halt auch, hätte ich da auch den SummerSlam halt eher genommen, ja, weil, ja, das war halt so ein bisschen, ja, auch so bombastischer und so und also muss ich sagen, das ist auch so, ja, also worauf ich auch stehe. Also ich, aber, ja, also War-Premiere fand ich auch sehr stark, hat WWE auch de facto ja so wie ein PLE gestaltet, ja, 2,5 Stunden, 4 Matches, viele Einspieler und so, ja, und klar, haben da auch wirklich viel gemacht. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass ja, dass WrestleMania dieses Jahr so ein bisschen underperformed hat, weil ja, eigentlich wäre es viel logischer gewesen, zum Beispiel das Roman Reigns Solo Sikoa Match bei WrestleMania zu machen, ja, in einer normalen Welt. Ja, und wenn sie das gemacht hätten und da auch das erste Punk gegen Seth Rollins Match gemacht hätten, ja, dann hätte WrestleMania auch besser ausgesehen. Insgesamt, ja, auch mit klarerer Storyline und so von Jahr zu Jahr. Aber da haben sie wirklich viel, viel reingesteckt in dieses Raw, ja, auch die, also auch das Frauenmatch, ja, auch das Logische, ja, wäre eigentlich auch logischer bei WrestleMania gewesen, ja, so vom Turn beim SummerSlam, ja, zum Rematch bei WrestleMania. So ist es eigentlich im Kalender bei WWE. Aber ne, also wirklich drei Matches, drei langlaufende Storylines, die in einer normalen Welt eigentlich bei WrestleMania gelandet wären, da gemacht und hat auch delivered. Also, ja, fand ich auch Top-Event.
Genau, also generell, ich hatte auch überlegt, also WrestleMania gehört ja eigentlich sozusagen dazu, wenn man sich überlegt, welche Top-Events gab es so. Aber WrestleMania, da war eben so ein bisschen enttäuschend, darüber haben wir auch in unserem Podcast irgendwie relativ viel gesprochen. Und ich finde überhaupt, diese PLE-Saison im Sommer, die war einfach zu dicht, zu. Ah, ich weiß nicht, die Storys waren nicht richtig aufgebaut. Es waren wirklich ziemlich viele random Matches einfach dabei, die ich überhaupt nicht gefühlt habe, so, und die ich überhaupt nicht, auf die ich nicht mich gefreut habe oder die ich nicht mitgefiebert habe. Und ich finde schon, dass wir da auch so ein paar Stories oder auch Champions sozusagen mit rausgenommen haben, von denen, die wir sozusagen erstmal wieder aufräumen müssen eigentlich. Und die kommen aus dieser PLE-Saison im Sommer. Also da gehört, ja, wer gehört denn da dazu? Also da hat, wer gehört Jade Cargill jetzt so ein bisschen dazu? Gut, da gab es sozusagen einen zweiten Anlauf dann nochmal. Da gehört auch jetzt, hat die John Cena-Geschichte mit dazu gehört. Da hat Tiffy, war da der, An das, der Anfang vom Ende eigentlich für Tiffy in dieser PLE-Saison. Also es war alles so ein bisschen, ich weiß nicht, dieser Sommer hat finde ich, WWE nicht gut getan insgesamt. Und deshalb waren jetzt auch für mich die besseren Sachen eigentlich eher sozusagen davor oder danach, weil der Sommer Chaos war und wir jetzt drumherum, davor lief es noch und jetzt fangen wir gerade an, wieder das so hinzukriegen, dass es jetzt wieder läuft, aus meiner Sicht. Aber es macht mir insgesamt eigentlich Mut, Um jetzt die Predictions-Folge vorwegzunehmen, dass wir 2026 da ein paar Learnings irgendwie auch mitnehmen und dass WWE da ein paar Learnings mitnimmt und sich dann vielleicht zum Beispiel auch mehr jetzt wieder irgendwie fokussiert auf WrestleMania oder auch auf den SummerSlam und auf diese großen Events, weil es halt wirklich nicht so gut gelaufen ist dieses Jahr. Und ich habe den Eindruck, das machen sie schon ein bisschen, dass sie mehr Anlauf nehmen, mehr länger entwickeln. Und dann mehr große Momente irgendwie auch schaffen. Gut, zu den besten Events gehören ja auch dann die besten Matches. Was wäre denn aus deiner Sicht das beste Match 2025?
Das beste Match 2025 für mich, WrestleMania Tag 2, oh, Entschuldigung. WrestleMania Tag 2, das Triple Threat Match um den WWE Women's Titel, Io Sky, Bianca Belair und Rhea Ripley. Das ist für mich Match des Jahres. Und auf der Männerseite, ja, wenn man schon das Allgemeine hat, dann kann man ja auch einen Donnerpreis noch für die Männer vergeben. Ist für mich Cody Rhodes gegen Kevin Owens beim Royal Rumble.
Ah, interessant. Das habe ich nicht auf meiner Liste stehen. Also ich habe auch, ich habe Io Sky gegen Rhea Ripley und gegen Bianca Belair habe ich auch auf meiner Liste stehen. Weil es wirklich auch einfach grandios war und weil es auch gezeigt hat, dass was Frauenwrestling mittlerweile kann. Und die drei haben das einfach so perfekt gemacht. Und man hat auch nicht davor und danach gesehen, dass die drei einfach so gut wresteln, dass irgendwie sonst kaum jemand dagegen ankommt in der Women's Division. So, habe ich auch auf meiner Liste. Aber also Kevin Owens und Cody Rhodes fand ich aber eigentlich, es war, glaube ich, nicht so mein Match einfach. Ich fand es auch, glaube ich, ein bisschen zu brutal und irgendwie zu wenig Moment. Also es war schon ja einfach sehr, irgendwie, sie schmeißen sich gegenseitig durch die Leitern, liegt einer am Boden und blutet. Und ich habe lieber immer eher eigentlich so seine Geschichte in den Matches. Und ich fand das ein bisschen nicht so sehr in die Story passend. Aber es liegt jetzt auch daran, dass Kevin Owens halt einfach danach ja dann auch sozusagen nicht mehr, gar nicht mehr dabei war oder dann nicht mehr lange dabei war.
Er hat noch dann die Fehde gegen Sami Zayn, hat ein
Ja,
Match bei
stimmt.
Elimination Chamber und dann sollte
Stimmt.
er auf Randy Orton treffen.
Stimmt,
Aber ja, so
genau.
6 Wochen später war er raus. Und ja, im
Genau.
Rückblick ist dann auch schwierig zu sagen, ja, der verhasste Kevin Owens.
Ja, eben. Ja, eben. Und es war halt auch nicht irgendwie der Auftakt jetzt von einer weiteren langen bösen Heel-Run von Kevin Owens oder so, weil es dann halt einfach auch irgendwie zu Ende war. Und deshalb war es jetzt, fühlt es sich jetzt so im Rückblick eben so ein bisschen lost an, finde ich. Aber ich verstehe schon, warum du es gut fandest. Aber mein bestes Männer-Match war John Cena gegen Dominic Mysterio bei Survivor Series. Also darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Ich fand es grandios. Es war so groß. Es war genau das, was wir für eine John Cena Abschiedstour aus meiner Sicht noch brauchten, nämlich eine tatsächliche Rivalität um einen Titel mit wirklich auch einem spannenden Thema, wo man nicht genau wusste, wie geht es jetzt aus, behält er den nicht. Wir brauchten einen Aufbau für einen jungen, aufstrebenden Wrestler, nämlich Dominic Mysterio. Den haben wir total bekommen. Super gut. Wir hatten Twists, wir hatten mehrere Twists. Ja. Wir hatten eine Raquel Rodriguez und eine Roxanne Perez, die sich gegen John Cena gewehrt haben. Wir hatten Finn und JD McDonagh, die damit eingegriffen haben. Und dann hatten wir das Comeback von Liv Morgan. Und das war, ich meine, der größte Moment des zweiten Halbjahres jetzt. Und generell wrestlerisch war das halt auch total gut, weil Dominik ein unfassbar guter, total smoother Wrestler ist, der so gut das verkaufen kann. Und John Cena halt so Legend, der ist, ne? Also deshalb, das ist mein Lieblingsmatch eigentlich von allen. Vielleicht sogar noch über dem Frauenmatch, weil ich es wirklich fantastisch fand und das aber ja auch an Liv Morgan lag. Also es ist ein bisschen mit Frauenmatch auch gewesen.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Schon wie beim Event so ein bisschen. Ja, also ich ja, tendiere immer zu, ja, zu so eher den Big Matches, ja, die auch so ein bisschen, ja, so die entscheidenden sind. Also dann, ja, also wie halt zum Beispiel das Match dann zwischen Cody Rhodes und Kevin Owens, ja, die so eine harte Fehde hatten und ja, wo man den Hass auch so gespürt hat. fand ich. Ja, wo ich es dann halt auch zum Beispiel die Gewalt dann da passend fand, die es da in dem Match dann gab, ja, und dass Cody dann auch tatsächlich keine Rücksicht mehr nimmt und dann diesen Slam durch die Leiter macht und sich dann da an den Ringpfosten stellt, ja, und den Titel in die Höhe reckt, ja, ohne auch nur eine Sekunde des Mitgefühls dann mit dem da geschlagenen Kevin Owens zu haben. Ja, aber halt auch, weil es halt, ja, so ein, ja, also was mir auch so ein wirkliches Big Match viel vermittelt hat. Also stärker auch als viele, viele andere Titelmatches, die es dieses Jahr gab. Und habe ich, glaube ich, auch bei Survivor Series gesagt. Ja, also das Dominic Mysterio gegen John Cena Match da, finde ich auch, ja, also ein perfektes Match, ja, von Anfang bis Ende. Besser hätte man es nicht machen können, wenn man so ein Match hat. Ja, also kann das auch voll nachvollziehen. Ja, also würde dem auch ja 100% geben. Ja, was man alles, was man damit machen konnte, hat man damit gemacht. Ja, viel. Ja, ich würde es ja auch zu den besten Matches zählen. Ja, für Match des Jahres. Ja, also gibt da auch unterschiedliche. Ja, gibt da auch unterschiedliche, ja, Theorien dazu. Aber ich habe auch das Gefühl, ja, das Match des Jahres braucht halt auch so ein bisschen,
Grüße.
ja, so ein bisschen Größe und
Ja.
muss halt auch irgendwie, ja, an der Spitze stattfinden. Also, ja, also,
Ja.
kann man auch anders sehen,
Ja.
ja, aber
Ja.
also, ja, zusammengefasst, also ich tue mich halt schwer damit zu sagen, hier, ja, so ein Match um ein. So ein, ja, so ein Zweittitel, der nicht ganz oben steht, ja, dass das irgendwie das Match des Jahres ist. Weil, ja, also das, ich finde halt, das spielt mit rein. Und ja, aber ja, wie gesagt, nichts gegen das Match. Also man könnte es nicht besser machen und ja, da gibt es nicht viele Matches.
Vielleicht spannendes oder spannendstes Match des Jahres?
Spannendstes Match des Jahres. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, vielleicht Cody Rhodes gegen John Cena, auch SummerSlam, zweite Nacht, weil, ja, also halt auch großes Match und aus meiner Sicht war da reingehend auch beides plausibel. Ja, also war auch, ja, also, ja, ich glaube, ja, es war klar, dass Cody Rhodes dann irgendwann gewinnt. Also, weil wenn er das zweite Match verliert, also ja, ein Match verliert er vielleicht gegen John Cena, wenn sie eins haben, aber wenn sie zwei haben, verliert er vielleicht auch noch das zweite, wenn er ein drittes gewinnt. Aber ja, also da fand ich, war beides gut möglich. Und ja, also stand auch viel, viel auf dem Spiel, ne? Ob Cody Rhodes wieder ja nahtlos zurück an die Spitze kehrt, ob John Cena jetzt noch so einen längeren Babyface-Run mit dem Titel hinlegt, ja, das fand ich schon, und also auch vom Match her, wo sie ja auch ja sehr viel auch diesen wirklichen WrestleMania Main Event Style mit Finisher und Kickout und nochmal Finisher und noch ein Kickout und Super Finisher und dann noch den Kickout gemacht haben. Ja, das fand ich da auch angemessen und hat auch funktioniert. Fand ich, hat zum Beispiel auch besser funktioniert als WrestleMania Tag 1 der Main Event, wo mich das so ein bisschen aus dem Match rausgenommen hat. Ja, also was sie da alles gemacht haben. Ich erinnere mich da noch irgendwie, ja, Roman Reigns irgendwie powerbombt Seth Rollins durch den Tisch. Bringt ihn zurück in den Ring, zeigt da den Spear, covert ihn und Seth Rollins kickt da aus. Und das hat mich so ein bisschen da auch rausgenommen, dass ja so ein Seth Rollins dann später irgendwie die Hilfe von Paul Heyman braucht.
Ja.
Weil wenn das ihn nicht besiegt, ja, dann weiß ich nicht. Aber also das fand ich auch, ja, also bis zum Ende hat das da auch bei Rhodes gegen Cena da gut geklappt.
Also für mich war es tatsächlich jetzt Gunther gegen John Cena. Also das habe ich auch in unserer letzten Podcast-Folge schon gesagt, das könnte ich gerne anhören. Also für mich war das, obwohl es eigentlich ja um nicht so wahnsinnig viel ging. Also es war ja irgendwie klar, Valentina geht danach und es ist auch klar, dass es damit jetzt mit dieser Geschichte sozusagen keine Fortsetzung gibt. Aber wie John Cena eben geht, und das war ja jetzt letztendlich eben auch ein großer Schocker eigentlich, fand ich spannend und ich fand dieses Match einfach unfassbar gut gemacht, unfassbar intensiv. Ich habe wirklich bei jedem Ding habe ich mitgefiebert. Und ich weiß gar nicht, wie lange das Match ging, aber ich war die ganze Zeit, war ich, ja, habe ich sozusagen an den Bildschirm geklebt und habe mir, also habe geschaut, wie jetzt John Cena sein letztes Match bestreitet und habe halt auch weil Gunther das halt auch so gemacht hat und Gunther so Matches so wahnsinnig irgendwie so attachend machen kann. Also dass man da wirklich mitfiebert, dass man sieht, er ist richtig involviert in dieses Match. Es ist jetzt für ihn kein irgendwie normaler Samstagabend so, sondern es ist einfach wirklich für ihn so das Leben. Und da habe ich voll mitgefiebert und es ist jetzt auch kein großer Moment, das ist ein sehr großer Moment im Jahr gewesen, aber kein großer Moment für die Titel oder sowas gewesen. Aber trotzdem habe ich da, war es für mich, glaube ich, das spannendste Match in diesem Jahr.
Aber ich muss sagen, mich hat das Match jetzt ja von der Spannung nicht so mitgerissen. Also war es auch so ein bisschen, ja, also mich hat es halt nicht mehr so gepackt, weil ich glaube auch so, ja, also bei mir saß die Enttäuschung über, ja, den John Cena Run, glaube ich, auch so tief, ja, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass das jetzt so besonders, ja, relevant ist, was da passiert. Ja, also ob John Cena gewinnt oder nicht, oder ob er aufgibt oder nicht. Ja, also ich dachte mir, ja,
Okay, interessant.
es ist halt so ein bisschen, ja, also es ist jetzt vorbei und ja, also ja, ich habe da nicht mehr die, ja, so die emotionale Verbindung
Interessant.
dazu gehabt. Also ja, weniger als, ja, zum Beispiel noch bei WrestleMania oder so, als er da gegen Cody Rhodes angetreten ist.
Für mich haben sie das Ruder schon nochmal rumgerissen bei der Abschiedstour. Also ich kann das schon gut nachvollziehen. Also auch gerade nach dem Sommer war ich ja auch so, John Cena gut hat jetzt irgendwie seinen Abschied und er ist dann irgendwann weg und es wird wahrscheinlich irgendwie schon nochmal so einen Moment geben, in dem man ihn würdig verabschiedet. Aber eigentlich ist es jetzt auch so egal, wie es weitergeht. Aber ich finde, nachdem sie dann diese Korrektur eingehauen haben und gesagt haben, nee, okay, wir setzen jetzt alles auf Anfang, also zweite Jahreshälfte. Und da haben sie es für mich dann schon nochmal gerettet. Also mit so Momenten wie eben AJ Styles, mit so einem Match gegen auch so eine Fehde gegen Dominic Mysterio. Und dann jetzt eben mit dem Match gegen Gunther. Und da war ich jetzt doch dann wieder durch diese Rettung, war ich dann wieder so dabei, mir dann auch also zu überlegen, wie kann John Cena denn jetzt gehen und wie ist jetzt diese Abschiedstour. Aus meiner Sicht haben wir jetzt in der Abschiedstour eigentlich auch alles bekommen, was wir in so einer Abschiedstour haben wollten, plus Dinge, die wir nicht haben wollten. Aber das, was wir haben wollten, haben wir, glaube ich, schon bekommen. Nämlich also wir haben noch eine Fehde bekommen, nämlich mit Dominic Mysterio jetzt am Ende. Wir haben bekommen, dass John Cena diese 17 Titel da bekommt. Wir haben bekommen, dass er Grand Slam Titelträger geworden ist. Wir haben so Wrestling-Museum-Momente bekommen mit AJ Styles. Wir haben so die großen Gegner nochmal gehabt mit Randy Orton und CM Punk und eben auch Cody Rhodes oder sowas. Also wir hatten da auch schon die großen Matches und wir hatten jetzt am Ende eben ein Match, das für die Zukunft, nämlich für nächstes Jahr, halt doch nochmal sehr relevant sein wird, weil Gunther da jetzt als Superheel rausgegangen ist. Und wenn man das so in der Gesamtschau betrachtet, an das, was wir da bekommen haben, glaube ich, ist das eigentlich alles, was man so auf seiner Bingo-Karte hatte, was in so einer John Cena-Abschiedstour auch auftauchen muss, aus meiner Sicht. Das große Problem war halt dieser Heel-Turn zwischenzeitlich, aus meiner Sicht. Also das war aus meiner Sicht das, was dieser Abschied so richtig schlecht getan hat. Aber wenn man das ausblendet, war es eine würdige Abschiedstour. Ja, hat nicht.
Also, ja, ich weiß nicht. Also, es hat schon, also ich fand, es hat schon viel gefehlt. Also ich glaube, ich fand auch die letzten ja, drei größeren Sachen fand ich auch gut. Ja, das Match mit AJ Styles, die Fehde mit Dominik Mysterio, mit den beiden Titelwechseln, das Match gegen Gunther. Also ich glaube, ja, was mich eher endgültig gebrochen hat, war das Match mit Brock Lesnar da.
Ja,
Ja, also diese
dann habe ich
diese völlig unnötige
ausgeblendet.
10-Minuten-Niederlage.
Ja.
Ja, die ja auch nur so ein schlechter Abklatsch war von einer Geschichte, die sie ja, 10 Jahre vorher schon gemacht hatten. Ja, die damals halt ja auch so einen Schockfaktor hatte, ja, weil Cena hatte eigentlich nie, war nie so dominiert geworden, ja, seit seinen Anfangstagen bei WWE. Und dann haben sie das nicht gemacht. Und gab schon viel nicht. Ja, also wenn ich mir angucke, ja, John Cena, das große Babyface und wer waren so die Top-Heels von WWE in diesem Jahr? Ihr habt jetzt noch ein Match mit Gunther bekommen, ja, aber auch wirklich nur dieses eine Match, nicht ein Promo-Duell. Ja, er hat nichts gemacht mit Drew McIntyre. Er hat nichts gemacht mit Seth Rollins. Er hat nichts gemacht mit den beiden aufstrebenden Heels da bei Raw, Bronson Reed und Bron Breakker. Das gab's alles nicht. Ja, er hatte stattdessen ein Match mit Ron Killings, R-Truth.
Logan Paul.
Ja, er hat ein Match mit Logan Paul.
Ja.
Ja, also da finde ich, er hätte schon sehr viel besser ja, gehen können. Also
Aber das war jetzt nicht das, was ich erwartet hätte unbedingt, dass er sich in die aktiven Storylines quasi einbringt. Also für mich war das schon okay, dass er so ein bisschen eine Randfigur ist. Er war das ja jetzt schon nicht, weil er ja diesen Titel auch getragen hat und mit diesem Heel-Turn war er schon keine Randfigur. Ich finde, das wäre es besser gewesen, wäre er ein bisschen mehr Randfigur geblieben. Aber ich fand es ja zum Beispiel okay, dass der nicht Teil von dieser Division-Geschichte war mit Seth Rollins und Bron Breakker und Bronson Reed oder sowas, sondern eher ein bisschen die Kür-Matches hatte und nicht die Pflicht-Matches, um irgendwie jetzt wesentlich Geschichte voranzutreiben. Fand ich für so eine Abschiedstour im Prinzip in Ordnung.
ja, kann ich auch nachvollziehen, aber dann darf man halt den Heel-Turn nicht machen.
Ja,
Also klar, ja, wenn
da
man,
stimme ich dir zu.
ja,
Ja.
also wenn man sagt, okay, wir machen nochmal die Greatest Hits und er tritt gegen die Leute an, gegen die er schon mal angetreten ist. Ja, aber wenn man ihn schon gegen Gunther antritt, dann bitte auch eins von den 36 Terminen, die man dazu hatte, ja, dazu haben, dass er beim Raw vorher nochmal sagen kann, was ihm das bedeutet. Ja, was das für Gunther bedeutet, was das Match bedeutet, was der Matchausgang bedeutet. Ja, also das fand ich halt auch, also auch diese Termine halt, ja, schlecht
Ja.
gemanagt. Ja, auch hatte unheimlich, ja, also die meisten, glaube ich, TV-Auftritte hatte er vor dem Match gegen Logan Paul, ja, war die ganze Zeit
Ja.
im TV zu sehen. Ja, vor dem letzten Match gar nicht, denke ich mir auch, ja. Was da los? Klar, also wenn ich mir angucke, Auftritt beim Royal Rumble, okay, ja, hier Elimination Chamber, ja, auch okay, ja, ich stelle übrigens auch die Frage, ja, John Cena, als erster reingekommen in die Elimination Chamber, ja, hat das Match clean gewonnen. Wurde sie dann der Heel-Turn? Ja, was war dann nötig?
Ja.
Aber klar, ja, auch das WrestleMania-Match, ja, bei vielen nicht gut angekommen. Ich fand es auch nicht so schlecht. Stilmäßig, ja, das Match gegen Orton auch okay. Das Match gegen, ja, also auch die Geschichte mit R-Truth auch okay. Ja, Match mit Punk fand ich auch gut. Match mit Cody Rhodes fand ich sehr gut. Ja, Match mit Logan Paul auch okay. Ja, also wirklich das Brock Lesnar Match aus meiner Sicht eine Katastrophe, ja, überhaupt keinen Sinn ergeben, ja, das Match hat keinen Sinn ergeben, wie es ausgegangen ist, ja, danach auch völlig ignoriert worden,
Ja.
das war ja auch, ja, also das war ja der erste PLE, der auch auf ESPN Plus lief und danach auf ESPN.com, die haben auch immer so Bewertungen der PLEs und dann hat das irgendwie ein C bekommen. Ich glaube auch, ja, also eine der schlechtesten Bewertungen, die das je bekommen hat.
Nachvollziehbar, aber.
Und halt auch wegen des Matches da. Ja, aber auch alles gut, aber halt, ja, der ganze, ja, also das ist halt wie so ein Musikstück. Ja,
Ja.
jede Note, ja, für sich genommen kann gut klingen, aber trotzdem, ja, das Lied, ja, passt irgendwie nicht. Und das ist mein Gefühl über John Cena.
Ja, verstehe ich.
Also das war hier mein Beitrag zu Enttäuschung des Jahres. John Cenas
Ja, genau, das wäre
Run
nämlich die
und das
Frage.
Gesamtbooking der
Das Gesamtbooking.
von John Cenas Run und auch ja, halt ja, insgesamt dieses ja,
Ja.
Start-Stop-Booking. Und also man fängt halt an irgendwie und es läuft für 3 Wochen und dann macht man es nicht. Und also parallel zu John Cena fand ich da auch sehr ja, Jey Uso,
Ja.
ja,
Ja.
also ja, am Anfang so er ist so der Underdog-Aufsteiger ne, bei Raw, beim ersten Raw dieses Match mit Drew McIntyre, das er noch gewonnen hat und dann den Royal Rumble-Sieg und ja, aber danach auch irgendwie aufgehört, ja, dann also die Zeit bis WrestleMania nicht genutzt, um ihm da so den Push zu geben, dann gewinnt er den Titel. Ja, das nächste, das Raw nach WrestleMania startet und endet mit Seth Rollins und seiner neuen Gruppierung. Ja, er läuft so unter ferner Liefen. Dann gibt er bald den Titel wieder ab an Gunther.
Ja.
Und man denkt sich, okay, ja, ist jetzt nicht so gelaufen und jetzt ja, ist er so ein bisschen raus aus den großen Stories und macht auch Sinn, ja, ihn da jetzt vielleicht so ein bisschen. Ja, wieder neu aufzubauen, weil es halt nicht geklappt hat. Aber stattdessen, ja, in den nächsten Monaten steckt man ihn wirklich überall hin. Ja, dann ist er im King of the Ring Turnier und dann dieses SummerSlam Match an der Seite von Roman Reigns, wieder da gegen The Vision und dann die ganze Zeit weiter mit Roman Reigns drin und hier und da und dann wieder. Ja, also jetzt bis zum Ende, bis zu diesem, dann ist er noch in Wargames und dann ist er im Halbfinale von diesem komischen John Cena-Turnier. Ja, und ja, so, ja, wenn das Eisen heiß ist, dann, ja, hat man es nicht genutzt und als es abgekühlt war, so den Hammer genommen und die ganze Zeit drauf rumgeklopft. Und ja, also Triple H, Verlierer des Jahres.
Triple H Verlierer des Jahres.
Ja,
Ist das aus deiner Sicht?
also. Das ist wirklich, also weil das aus meiner Sicht ist halt auch tatsächlich das, was, ja, also was der Job von Triple H sein müsste. Ja, eine schlechte Show kann immer mal sein. Ja, und ja, das ist auch klar, mit 5 Stunden TV die Woche, ja, du kannst, ja, also das ist halt einfach eine Teamgeschichte, die du da machen musst. Und das kann ja, funktionieren und einzelne Sachen können funktionieren oder nicht funktionieren. Aber es gab aus meiner Sicht halt wirklich nach dem ersten Raw bei Netflix ist es halt auseinandergefallen, kreativ und ja, also ging halt dann drunter und drüber. John Cenas Retirement, ja, also hätte 6 unterschiedliche Wege gehen können, die man geht, ja, und man ist halt alle gleichzeitig gegangen,
Ja.
ja, alle 2 Wochen irgendwas anderes.
Ja.
Ja, soll man Jey Uso nun den Riesenpush geben oder nicht? Ich verstehe, es gibt Gründe dafür und es gibt Gründe dagegen, ja, aber man hat sich halt nicht entschieden. Und halt bei vielen, ja, anderen Punkten auch so. Ja, das ist halt immer so ein bisschen.
Ja, auch bei Jade Cargill.
Ja, bei Jade
Ja.
Cargill, genau, auch der Push, auch bei Tiffany Stratton.
Ja.
Ja, am Anfang des Jahres hat man ihr den Push gegeben und sie ja, war ja, das neue Gesicht des Women's Wrestling so ein bisschen. Ja, und nach WrestleMania, nach der Fehde mit Charlotte Flair, hat man das so ein bisschen, ja, war man davon nicht mehr überzeugt. Ja, aber statt da auch irgendwann ja, so das Break zu machen, hat man diese Titelregentschaft unendlich in die Länge gezogen. Ja, mit ja tatsächlich 5 Titelverteidigungen gegen Nia Jax insgesamt im TV. Ja, damit sie dann das Crown Jewel Match sang- und klanglos verliert gegen Stephanie Vaquer. Und ja, dann auch noch gegen Jade Cargill dann den Titel abgibt. Und ja, jetzt eigentlich nach, also 10 Monate Titelregentschaft gehabt und hinterher schlechter dasteht als vorher.
Ja.
Und ja, eben weil halt nicht der, ja, weil es halt alles keine klare Richtung hat und man ja nicht wirklich weiß, wo man hin will.
Ja.
Und also da, wo es einen klaren Plan gibt, ja, gab es ja auch so ein paar Sachen, da hat es halt funktioniert. Ja, und was The Vision gemacht hat, ja, das war jetzt auch nicht, ja, irgendwie super inspiriert. Ja, und es gab schon natürlich schon ein Dutzend irgendwie andere Heel-Gruppierungen, die gesagt haben, ihr seid alle doof und wir dominieren das hier. Ja, und ja, klar, ja, kann man auch sagen, ja, zu viele Wochen mit irgendwelchen Beatdowns dann am Ende, aber ja, also klar, ja, kann halt passieren, dass dir nicht jede Woche hier der, ja, der neue geniale Gedanke dafür kommt. Aber da wusste man, dass eine klare Gruppierung, ja, der Leader will Champion werden, die anderen unterstützen ihn und ihr Ziel ist ja da, ja, halt auch nach oben zu kommen von da, wo sie jetzt sind, weil sie irgend, ja, weil die Idee ist, dass sie halt auch irgendwann auf das Level kommen, auf dem der Leader schon ist. Und da arbeitet man zusammen. Ja, und ja, also das hat auch viel, viel von Rohr übergetragen. Eben, dass man da halt eine Story hatte, die funktioniert. Oder auch, ja, Dominic Mysterio und der Judgment Day. Ja, da weiß man auch, was man mit dem Judgment Day hat. Und klar, ja, kann man auch sagen, ja, da geht auch wenig voran beim Judgment Day. Aber man weiß, was der Judgment Day ist. Man weiß, was man sein will. Ja, und Finn Baylor ist halt, ja, dazu da, wenn so Top-Leute mal wieder einen Sieg brauchen, ja, gegen einen einigermaßen guten Gegner. Und ja, das macht man. Und aber das fehlt halt gerade bei den Top-Storylines. Ja, und da so ein bisschen halt auch out of touch.
Ja. Also, welche Story mir auch gar nicht gefallen hat, ich glaube, da bist du anderer Meinung, war die Naomi Heel Turn Geschichte. Das war für mich neben dem Heel Turn von John Cena mit, also weil die beiden waren die schlechtesten Storylines aus meiner Sicht. Weil Naomi diesen Push, den die da auf einmal bekommen hat mit diesem Heel Turn, dann dass sie ja auch dann den Money in the Bank Titel gewonnen hat und dann hat sie da auch das den Titel ja dann auch relativ schnell bekommen und den ja dann auch nochmal verteidigt, bevor sie dann in die Babypause gegangen ist. Aber ich mochte diese Figur nicht. Ich mochte diesen Charakter nicht. Ich fand den auch ehrlich gesagt nicht gut gespielt. Ich fand auch wrestlerisch Naomi nicht da, wo sie eigentlich hätte sein sollen, wenn sie auf dieser Ebene so dominant irgendwie mitspielen soll. Und ich fand auch das initiale Heel-Turn, die initiale Heel-Turn-Motivation mit diesem, ich bin jetzt nur noch das dritte Rad am Wagen bei Bianca und Jade, fand ich jetzt schon nicht so wahnsinnig überzeugend. Und vor allem war es ja dann also wirklich einfach auch zu Ende, als dann Bianca und Jade sich ja quasi auch auseinander entwickelt haben. So, dann hätte man ja eigentlich sagen können, okay, die Motivation vorbei, ne? Dass der Grund, weshalb du jetzt hier bist, ist nicht mehr vorhanden. Also, warum bist du denn jetzt überhaupt noch hier eigentlich? Und das war für mich halt auch überhaupt nicht gut begründet und mir hat das auch nicht gefallen, dass sie dann halt auch wirklich so prominent auch in den Matches war, auch mit Rhea und Io, die einfach qualitativ nicht an das rangereicht haben, was zum Beispiel eben Rhea und Io und Bianca im Match abgeliefert haben. Deshalb, ich bin jetzt sozusagen gar nicht so unglücklich darüber, dass Naomi mit der Babypause diese Geschichte jetzt quasi auch erstmal auf Eis gelegt ist. Finde auch nicht, dass das unbedingt wieder aufgegriffen werden muss.
Ja, also ich glaube, aufgegriffen wird es auch nicht. Ja, ist auch extrem schwer, nach einer Babypause zurückzukommen und zu sagen, hier, ich bin jetzt Mutter, ruht mich aus.
Ja.
Also, ja, ich habe da, also ich glaube, verschiedene Sachen, ja, sehe ich da so wie du, andere nicht. Also, ich finde es eine sehr lebensnahe Motivation. Ja, ja, auch, keine Ahnung, aus meiner Jugend. Ja, da kenne ich auch mehrere Mädelsgruppen, die zu dritt waren und wo sich dann eine abgespalten hat, weil man irgendwie sauer war.
Ja.
Ja, weil zwei halt irgendwie dann shoppen waren und einen nicht eingeladen haben oder so.
Aber wie alt waren die da und wie alt sind jetzt Jade und Bianca und Naomi?
Aber ich finde, das Prinzip ist, Ja, aber also im Kern Wrestling ist halt, ja, so ein bisschen, ja, auf dem Niveau von wir prügeln uns um das Schäufelchen. Also das,
Ja.
ich finde, das gehört auch dazu. Also das fand ich auch okay. Ja, fand den Heel Run auch gut. Finde ich, hat auch funktioniert. Wo ich bei dir bin, ist, dass ich es ja nicht überzeugend fand, sie dann mit dem Money in the Bank Match zu Raw zu schicken und da den Titel dann zu gewinnen von Rhea und Io. Ja, und also da hätte man auch einfach dem Match bei Evolution, wo sie den Titel dann gewonnen hat, wo sie dann nach 25 Minuten reingekommen ist und sich dann dieses dann daraus ein Triple-Threat-Match gemacht hat. Ja, lass doch einfach Io und Rhea. Ja, also wenn ihr sie schon rausschickt, und ihnen die meiste Zeit gibt, die jemals ein Frauenmatch bei WWE hatte, ja, und ihr ihnen zutraut, dass sie das episch machen, dann lasst ihr das Match doch auch wieder
Ja.
Babyface gegen Babyface beenden, ja, und gebt halt Rhea den Titel zurück.
Ja.
Ja, oder lasst Io halt dieses Mal gewinnen, ja, was glaube ich auch okay gewesen wäre. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ja, hat es auch nicht beigetragen. Ja. Da haben wir auch bei SummerSlam dann ja wieder ein Triple Threat Match gemacht
Ja.
mit zwei der drei gleichen Leute wie
Ja.
bei WrestleMania und mit Naomi statt Bianca Belair. Und das war auch dann gleich deutlich schlechter, was auch absehbar war,
Ja.
ja, weil deswegen war das eigentlich auch das Match des Jahres. Also finde ich, hat man ihr auch keinen Gefallen getan. Und eben weil man auch den, ja, und also weil man auch, man nicht die ganz logische Geschichte da hätte. Ja, man hätte sie auch bei Evolution gegen Tiffany Stratton eincashen können und dann hätte man beim SummerSlam auch statt Tiffany Stratton gegen Jade Cargill da das Match Naomi gegen Jade Cargill
Ja.
gehabt. Und gerade, ja, wenn wir jetzt im Rückblick sehen, dass Jade Cargill das Match da gar nicht gewinnen wollte,
Ja.
dann hätte man das nämlich auch Naomi gewinnen lassen können. Dann wären die auch ja, eine 1:1-Bilanz gehabt
Ja.
und hätten ja auch irgendwann ihr Rubber-Match haben können. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, warum man da in diese Richtung geht. Ja, und also eigentlich nur das um des Schocks willen, aber ja, also da haben wir es nicht gebraucht. Also weil auf der Rohrseite lief es ja gerade.
Ja, eben. Läuft ja auch immer noch. Auch ohne sie, ehrlich
Ja,
gesagt.
läuft auch ohne sie. Ja, und
Ja.
bei SmackDown läuft es immer noch nicht. Ja, ohne sie. Ja, nein, und also
Ja.
da hatte man sie auch gebraucht.
Ja.
Ja, und ja, also stattdessen war ja Plan, lassen wir doch Tiffany
Ja,
noch
nochmal gegen
zwei weitere
Naya.
Matches gegen Naya. Ja,
Ja.
wirklich machen.
Ja.
Also da fand ich auch, ja, das ist, ja, und also das ist halt auch so eine Big
Ja.
Picture-Geschichte. Ja, das, was dann auch wieder ja, so eine Triple H-Geschichte ist, ja, wo er dann sagen muss, ja, okay, wir haben hier Naomi und also ich fand, sie war auch hot, ja, und das. Ja, also man konnte sie da auch einen Titel gewinnen lassen. Ja, also klar, sie ist nicht, ja, sie
Ja,
ist jetzt
eigentlich
auch
nicht.
nicht Rhea-Level oder so,
Nee.
aber ich fand, das hat schon funktioniert und da kann man auch mal, ja, da kann man auch mal den Leuten den Titel geben. Ja, und
Nee, ich fand sie zu hoch eingruppiert. Das war nicht das Level.
also
Also wir haben jetzt auch Champions, die auch nicht auf dem Level sind, möchte ich auch dazu sagen. Aber das war nicht das Level. Wir kamen gerade aus den richtig großen Frauenmatches, ja, die vielleicht die besten Frauenmatches jemals waren. Mit Rhea und Io, was sie da hingelegt haben, auch mit Bianca. Aber das war die Ebene, auf der wir uns bewegt haben. Und sie hatte es nicht. Und sie hat es wahrscheinlich immer noch nicht. Aber sie war nicht auf dem Level und sie hat es runtergezogen.
ja, aber Rhea gegen Iro hatte man jetzt halt so häufig gemacht.
Man macht sie aber immer noch. Also es
Nee,
funktioniert.
jetzt ist es Rhea und Iro.
Ja, jetzt
Die
ist,
sind, glaube ich,
ja.
haben seit Evolution, da sind sie,
Ja,
nee, seit
okay.
dem SummerSlam, als sie da beide in dem
Ja.
Triple-Threat-Match waren, sind sie nicht mehr gegeneinander angetreten. Und also da musste man schon irgendwo anders hin.
Ja. Aber das hätte man ja auch so machen können. Also,
Ja, aber also da muss man
ja.
halt auch irgendjemand anderen den, ja, also ich verstehe schon, dass man sagt, wir brauchen jemand anders den Titel und da braucht man auch jemand und aber ja, Raw hat ja einfach auch genug andere Leute gehabt.
Ja. Beste Storyline? Mal zum Positiven zum Switchen.
Beste Storyline.
Ja.
The Vision, würde ich sagen.
Ich habe auch bei der besten Storyline The Vision auf meiner Liste. Den Heel-Turn von Seth Rollins und die ganze Geschichte mit Bron Breakker und auch Bronson Reed und Paul Heyman. Und ich habe Charlotte Flair und Alexa Bliss auf meiner Liste. Diese Friendship Story. Und ich habe das Gefühl, die hat sich so organisch entwickelt. Ich glaube nicht, dass die auf dem Reißbrett geplant war, sondern die ist entstanden, weil sie funktioniert hat. Und das fand ich auch eine ganz schöne Story, die auch wirklich, glaube ich, jetzt lange auch getragen hat und für die beiden auch wichtig war, weil sie beide ja jetzt eigentlich als Einzelwrestlerinnen nicht unbedingt gerade einfach den Raum haben zu wirken, auch wenn man ihnen den Raum vielleicht ein bisschen geben könnte, aber bei den Champions auch auf SmackDown-Seite sieht es ja nicht so gut aus, aber gut, sie haben beide eigentlich gerade nicht den Raum wirklich zu wirken, aber zu zweit konnten sie jetzt richtig gut wirken. Und das hat auch den Face-Turn von Charlotte Flair einfach richtig gut gemacht und auch eine Frauenfigur da reingebracht. Darüber hatten wir auch schon mal vor ein paar Podcast-Folgen gesprochen, dass ich ja die These aufgestellt habe, dass sich Frauen grundsätzlich schwerer tun, so edgy Babyfaces zu sein, weil sie eher das, so, sie sind eher böse oder halt gut, weil sie halt eigentlich so, also weil wenn Frauen edgy Babyfaces sind, dann sind sie so bitchy Babyfaces und das verzeiht man nicht so gut, wenn Frauen bitchy sind. Und dann ist man, also findet man das grundsätzlich einfach blöd, glaube ich. Und das hat aber Charlotte Flair hat mir gezeigt, dass es auch edgy Babyface Frauen gibt, aus meiner Sicht. Und das liegt ganz maßgeblich daran, dass sie eben mit Alexa Bliss in ihrem Team zusammen ist. Deshalb also für mich auch eine der besten Storylines dieses Jahr.
Ja, also finde ich so ein bisschen wie das Dominik Mysterio gegen John Cena Match bei Survivor Series. Also auch, ja, alles richtig gemacht. Ja, perfekte Geschichte. Aber ja, also halt für mich ein bisschen zu low profile, als zu sagen, ja, das ist jetzt hier die Storyline des Jahres.
Ja, verstehe ich. Ja, es war auch eher so ein also so eine Sideline. Aber es war gut. War
Ja.
gut und hat uns ja auch durch das Survivor Series Match der Frauen immerhin auch getragen dann.
Ja,
Deshalb,
klar.
ja.
Und also sie hatten ja, ja gute Geschichten ja von ihrem Titelgewinn beim SummerSlam, ja, bis jetzt ja, Wargame Survivor Series. Ja, also sind gute Sachen bei rausgekommen, haben sich beide verbessert, sahen auch alle Leute, mit denen sie gearbeitet haben, ja, ob das jetzt der Judgment Day war oder jetzt die Kabuki Warriors, funktioniert auch alles und funktioniert auch mit ganz vielen. Ja, mit ganz vielen unterschiedlichen Gegnerinnen. Ja, funktioniert für beide einzeln. Also finde ich auch, ja, eine der Sachen, die halt perfekt laufen.
Genau. Du hast schon den Verlierer des Jahres mit Triple H, hast du schon gekrönt. Wer ist denn der Aufsteiger oder die Aufsteigerin des Jahres?
Aufsteiger des Jahres, würde ich sagen, ist Bronson Reed. Ich weiß, also das ist hier, aber das ist auch eine der Sachen, wo ich länger drüber nachgedacht habe, ja, ob es Bronson Reed oder Bron Breakker ist. Aber ich würde hier mit Bronson Reed gehen, weil als das Jahr angefangen hat, war Bronson Reed nicht hier ein potenzieller Topstar aus meiner Sicht. Da hatte man ihn nicht auf der Rechnung oder ich hätte ihn ja auch nicht auf der Rechnung gehabt, aber jetzt Ende des Jahres schon. Und ich finde, das war der größte Sprung nach vorne, weil halt auch niemand sonst den Sprung direkt ja, ganz in die Spitze geschafft hat. Also Bron Breakker und Dominik Mysterio sind auch beide, ja, beide klar aufgestiegen, aber halt mehr so in dem Bereich, den man Anfang des Jahres so gedacht hätte. Ja, also wenn man jetzt gesagt hätte, ja, Bron Breakker, ja, verliert jetzt den Titel, den Intercontinental-Titel bei WrestleMania, ist danach so die Nummer 2 in der Heel-Gruppierung und kriegt dann Anfang des nächsten Jahres sein erstes World-Title-Match, hätte man gesagt, ja, das ist plausibel. Und wenn man gesagt hätte, ja, Dominik Mysterio, ja, er gewinnt den Intercontinental-Titel, hat dann so eine lange Regentschaft, auch mit regelmäßigen Matches bei PLEs und in seiner Verbindung da mit Liv Morgan hätte man auch gesagt, ja, ist auch plausibel. Und ja, aber wenn man gesagt hätte, ja, Bronson Reed ja, hat am Ende des Jahres einen PLE-Singles-Win gegen Roman Reigns, da hätte man gesagt, nee, das scheint Das scheint ja jetzt nicht besonders plausibel zu sein.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Also ich habe Dominic Mysterio als meinen Aufsteiger des Jahres auf der Liste, weil ich wirklich finde, dass Dominic jetzt auf einem Level angekommen ist, auf dem er künftiger WrestleMania Main Eventer sein kann. Und du hast aber recht, das war Anfang des Jahres schon ein bisschen absehbar, dass es in die Richtung geht. Also ich finde, er hat es noch besser gemacht, als ich es erwartet habe. Ich hatte Anfang des Jahres habe ich schon stand Dominic Mysterio quasi schon auf meiner Prediction-Liste, dass er da jetzt zum Aufsteiger wird dieses Jahr, und deshalb ist die Überraschung jetzt nicht so groß. Ich finde aber, er hat die Entwicklung schon noch mal mehr gemacht, als ich ihm das zugetraut hatte. Das jetzt auch zuletzt eben an seiner Fehde mit John Cena lag, wo er ja dann wirklich auch so eben The Legend ja dann jetzt auch geschlagen hat und diese Entwicklung mit diesem Trickster Heel, der aber eigentlich ja auch wirklich hart an der Kante zum Babyface eigentlich immer entlang schrappt, zumindest was so die Fan-Reactions und die Fan-Zufriedenheit irgendwie auch betrifft. Damit finde ich, hat er so ein Profil sich entwickelt, mit dem er da wirklich ziemlich einzigartig auch dasteht, im Ring ziemlich einzigartig dasteht und halt wirklich gezeigt hat, er kann da oben mitspielen. Und deshalb ist der, habe ich den auf meiner Liste für den Aufsteiger des Jahres, weil ich damit, glaube ich, auch am zufriedensten bin. Aber du hast natürlich recht, dass bei Bronson Reed der Sprung war größer noch, weil der wirklich von ganz unsere Midcard, wenn überhaupt. Also eigentlich schon so, dass man nach dem Wargames-Match vom letzten Jahr dachte, okay, es ist jetzt, also Bronson Reed steht jetzt irgendwo auf dem Abstellgleis. Und vielleicht sehen wir ihn nochmal irgendwo beim Royal Rumble. Da fliegt er als, weiß ich nicht, Fünfter raus oder so. Aber dass der jetzt da oben mitmischt, ist schon ein gigantischer Sprung. Und trotzdem steht aus meiner Sicht aber Bronson Reed noch nicht auf der Ebene, auf der Dominic Mysterio steht. Also ich finde, diese Bedeutung bringt er noch nicht mit. Deshalb würde ich da Dominic Mysterio doch noch ein bisschen weiter oben quasi mitsehen. Und Bron Breakker bestimmt sehr ähnlich zu Dominic Mysterio auf einer ein bisschen anderen Ebene. Der ist einfach nicht so meins. Ich mag den nicht so gerne. Also ich schätze den und ich sehe schon, dass der ein sehr guter Wrestler ist, und ich sehe schon auch, dass der jetzt auch diese Promos immer besser wird und immer besser macht und dass der auch ein zukünftiger WrestleMania Main Eventer sein wird, aber er hat sich noch nicht so irgendwie, es hat es auch nicht so in mein Herz geschafft. Er hat mich noch nicht so gecatcht, um ehrlich zu sein. Aber ich schließe nicht aus, dass sich das noch ändern kann, weil ich glaube, bei Bron Breakker ist schon die Lernkurve auch ziemlich steil. Ja. Und bei den Frauen, Aufsteigerinnen des Jahres, habe ich ein bisschen ähnliches Problem. Also ich glaube, es gibt eine ganz offensichtliche Antwort, und das ist Stephanie Vaquer, die von NXT zur Women's World Champion geworden ist. Also das ist die offensichtliche Antwort. Auch da, ich mag sie jetzt nicht. Aber sie catcht mich jetzt auch nicht so sehr. Und da habe ich habe permanent bei Stephanie Vaquer das Gefühl, die ist zu hoch eingruppiert. Eigentlich ist sie nicht da, wo sie jetzt mit diesem Titel eigentlich stehen sollte. Was aber auch okay ist. Ja, die ist gerade von NXT erst gekommen. Die ist wirklich noch nicht so wahnsinnig lange dabei. So, die hat bestimmt auch Potenzial und so, aber Potenzial ist halt noch nicht Champion sein aus meiner Sicht. Und da finde ich sie eigentlich zu hoch eingruppiert. Und deshalb ist sie für mich auch nicht die Aufsteigerin des Jahres, sondern es ist aus meiner Sicht Roxanne Perez, die ja eine ähnliche Entwicklung gemacht hat, nämlich eben auch als NXT frisch reingekommen ist, dann im Royal Rumble unheimlich lange dabei war, dann die ganzen großen Events sozusagen noch mitgenommen hat, dann die Fehde oder den Quatsch, die Geschichte mit dem Judgment Day hatte und mit Liv und sich da auch irgendwie sehr schnell zu so einem wiederkehrenden Element bei Raw geworden ist. Und jetzt finde ich eben auch auf der Ebene mit wrestelt, die zu ihr auch passt. Nämlich schon regelmäßige, fast wöchentliche Auftritte bei Raw, teilweise größere Matches, immer noch an der Seite von sozusagen anderen Storylines, und aber schon so kurz vorm Durchbruch. Und das ist aus meiner Sicht genau da, wo sie jetzt sein muss und was so eine, wo es für mich so eine natürliche Steigungs, also eine natürliche Steigung war. Und deshalb ist sie für mich die Aufsteigerin des Jahres.
Ja, also Roxanne Perez kann ich nachvollziehen. Stephanie Verkehr würde ich auch sagen, wenn man ja, sozusagen objektiv raus drauf schaut, wo war man, wo ist sie jetzt, dann da auch. Ich sehe eigentlich auch das Problem, ja, dass Stephanie Verkehr, ja, dass ich da auch so ein bisschen, sie ein bisschen in der Situation sein könnte wie Tiffany Stratton. Dass sich dann irgendwann da auch so eine Müdigkeit und so ein Backlash da entwickelt, wenn man das nicht gut macht. Deswegen werfe ich einen anderen Namen in die Runde, und zwar Raquel Rodriguez. Und ja, da, also, weil ich das auch so faszinierend finde, dass es da so einen klaren, ja, also so wirklich offensichtlich, ja, so einen Aha-Moment gab. Raquel Rodriguez, ja, auch, also war ja schon irgendwie Rekord Women's Tag Team Champion vorher, aber halt immer, ja, weil sie halt irgendwie der Sidekick von dem großen Star war und mit dem zusammen dann halt die Titel gewonnen hat. Und also jetzt ist dann da mit Liv Morgan. Und irgendwann, ja, hat sie mal gesagt, ja, sie hätte mit Kevin Nash geredet. Und der hätte gesagt, ja, you should work bigger. Also du musst halt ja mehr wresteln, ja, wie es auch deiner Größe entspricht. Ja, und halt, ja, also, ja, halt wie jemand, der halt größer und stärker ist als die anderen. Und ja, das hat sie umgesetzt und irgendwie 2 Wochen später, ja, hat man das klar gesehen, ja, dass sie halt nicht mehr diese ganzen Bumps genommen hat und sich nicht mehr irgendwie. Ja, nicht mehr irgendwie durch die Gegend hat Dropkicken lassen und so, ja, und dann 3 Meter durch den Ring geflogen ist, ja, sondern dass sie halt wirklich, ja, so gewrestelt hat, als sei sie halt einen Kopf größer und 30 Kilo schwerer als die anderen, was sie auch ist. Und ja, also da ist sie halt wirklich von quasi über Nacht, ja, halt wie so ein, ja, Bodyguard, Sidekick geworden zu so einem richtigen Heavyweight Wrestling Star. Und aus meiner Sicht auch ja, mit sehr guten Chancen tatsächlich auch 2026 vielleicht schon da einen großen Titel zu gewinnen. Und ja, also das auch hier sozusagen, ja, ein bisschen Parallelen auch zu Bronson Reed, ja, weil eigentlich ja halt. Ja, so ein bisschen schon in der Schublade, ja, dass da eigentlich nicht erwartet worden ist, dass da noch der große Schub kommt. Aber der Schub kam tatsächlich und halt nicht darüber, ja, dass sie halt sich irgendwie in 3 Jahren irgendwie was Neues angeeignet hat oder ja, hart an irgendwie ihren Promo-Skills gearbeitet hat, ja, und dann Woche für Woche besser wird, ja, sondern tatsächlich, dass sie einfach. Das alles, was sie brauchte, war jemand, der ihr sagt, hier, kämpf mal in einem anderen Stil. Und ja, also das fand ich schon enorm und auch für diese Geschichte und auch für ihre Verbesserung von mir, Raquel Rodriguez, Aufsteigerin des Jahres.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Name, glaube ich. Und ich hätte auch jetzt lange gedacht, dass in dem Duo Raquel Rodriguez, Roxanne Perez diejenige ist, die da quasi den Raketenstart bekommen soll. Und ich habe aber den Eindruck, es hat sich ein bisschen gedreht. Also ich jetzt sah man ja jetzt auch zuletzt, also dass es auch mit Liv halt so ein bisschen ruckelt oder da, weiß man auch nicht so genau, wie es jetzt mit Raquel und Liv weitergeht. Und ich glaube nicht, dass das initial angedacht war. Ich glaube, die Fehde war eigentlich eher angedacht zwischen Roxanne und Liv. Und ich glaube, Raquel ist da drüber gewachsen. Und bin gespannt, wie sie es jetzt 2026 umsetzen werden, ehrlich gesagt. Ob sie Raquel jetzt wirklich diese Chance dann geben, da oben mitzuspielen und ob sie jetzt wirklich da den Shift halt auch machen oder den Strategiewechsel dann auch wirklich zu Ende gehen und dann auf Raquel zu setzen und nicht so sehr vielleicht auf Roxanne Perez, was ich aber schade fände für Roxanne Perez, wenn das für sie bedeuten würde, dass das sozusagen sie diese Möglichkeit nicht hat, weil die das auch verdient hat, aus meiner Sicht.
Ja, bin ich bei dir, wobei, also bei Roxanne Perez, ich würde, ja, also ich fände das nicht so, ja, nicht so schlecht für sie auch. Also sie hat ja auch den, ja, von denen, die so, den, ja, von NXT hochgekommen sind in diesem Jahr, sie hat ja auch so den wenigsten tatsächlichen so In-Ring-Push bekommen. Ja, sie hat ja, lief auch durch Social Media. Sie ist die mit den meisten TV-Niederlagen in 2025. Bei ganz WWE hat auch mehr verloren als alle Männer. Ja, aber ich denke halt, damit ist sie halt auch, ja, damit ist sie auch solide positioniert. Also, weil sie ist relativ neu, ja, sie ist noch ziemlich jung. Sie kann sicherlich auch noch ein paar Kilogramm an Muskelmasse zulegen in der Zukunft. Und ja, sie hat sehr wenig Raum, um irgendwie nach unten zu fallen. Weil, ja, so gut wie sie jetzt ist, ja, das reicht halt auch schon für ihre Position. Und ich weiß gar nicht, ob das ja, wirklich ja, jetzt ein Problem ist, wenn sie auch 2026 ja, da noch bleibt ja, und gut dabei ist. Ja, und wenn sie halt in keinen Main Event steht und keinen der großen Titel gewinnt. Ja, also ich glaube, da Roxanne Perez, ja, auch von der ganzen Präsentation her, ist halt auch jemand, die ja, tatsächlich halt auch noch ja, 2 Jahre irgendwie warten kann, bis es dann halt auch wirklich ganz bis nach oben geht, ja, und dann kann sie halt auch erstmal, ja, hat irgendwann Tag Team Champion, ja, also das war sie schon, und aber wenn sie dann irgendwann auch mal so einen Intercontinental Titel oder so gewinnt und den halt für längere Zeit hält und um den dann kämpft, also ich finde, das funktioniert. Und also ja, Stephanie Vaquer, klar, viel größerer Push, aber auch viel größere Möglichkeit halt so ein bisschen zu verbrennen, so wie es Tiffany Stratton ein bisschen passiert ist.
Ja, da stimme ich zu. Ich glaube auch, dass dieses organische sich aufbauen und über lange Zeit einfach also konsequent präsent sein und diese meisten Niederlagen liegt ja auch daran, dass sie einfach unheimlich viel halt auch in Matches stand, ne? Das ist ja Screen Time und das ist glaube ich schon, dass die Währung auch dann hin zu wirklich dann einer zukünftigen Top-Frau zu sein. Na gut, jetzt Stephanie Vaquer ist jetzt Titelträgerin, also ich irgendwie auch eine Top-Frau, aber ich glaube eher, dass wir dann so eine Roxanne Perez in 2, 3, 4 Jahren in WrestleMania, naja, Frauen-Main-Event sehen werden, als dann eher Stephanie Vaquer, die jetzt so den Kickstart bekommen hat und dem jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich gerecht werden kann und viel besser als jetzt, also besser als jetzt kann es gar nicht wirklich für sie werden. Und wie du sagst, der Fall ist bei ihr vielleicht viel größer, während es bei Roxanne Perez halt jetzt so kontinuierlich bergauf gehen kann. Ein bisschen so, wie es bei Dominic Mysterio jetzt die letzten Jahre vielleicht auch war. Und jetzt ist er langsam in der Position, in der er diesen Kick nach oben dann vielleicht auch bekommt. Aber das würde ich sagen, ist eher der Weg zu langfristigen, nachhaltigen Erfolg. Deshalb stimme ich dir da schon zu.
Und also das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, ja, und da wirst du immer in so einem Roster auch gebraucht, dass du Niederlagen einstecken kannst und auch viele Niederlagen und trotzdem hier deine Heat behältst. Weil, also man kann halt viele Leute, ja, viele Leute können gut aussehen mit dem großen Push, ja, wenn du ihnen halt, ja, wenn du halt sagst, ja, sie sind stark und sie besiegen alle und verlieren einmal im Jahr. Ja, das kann man mit mehr, das können viel mehr Leute, als wenn du sagst, du bist regelmäßig im TV, aber verlierst 3/4 deiner Matches. Ja, also das ist jetzt auch so ein bisschen die Rolle, die Roxanne Perez bei den Frauen hat und die Finn Balor auch bei den Männern hat. Ja, aber trotzdem, wenn du, ja, also Finn Balor hat ja, ja von den letzten 30 Matches irgendwie 5 gewonnen oder so im TV. Aber du kannst ihn halt immer noch in ein Match stecken, ja, auch mit irgendwie so wichtigen Stars, und ja, er ist immer noch eine Herausforderung. Ja, auch wenn er gegen Damien Priest antritt oder so und Damien Priest das gewinnt, denkst du, das ist ja schon, ja, ist schon ein wertvoller Sieg für den Damien wieder. Und ja, wenn du das kannst, Ja, also dann wirst du auch gebraucht und dann gibt es auch immer was für dich zu tun.
Ja.
Und also auf einem anderen Niveau, aber zum Beispiel The Rock konnte das auch immer. Ja, The Rock hat auch für den Topstar immer extrem viele Matches verloren. Ja, aber hatte halt die Fähigkeit trotzdem, ja, damit nicht seine Popularität zu verlieren.
Ja. Wir kommen zur Hauptkategorie und zur letzten Kategorie im Übrigen auch, nämlich bester Wrestler, beste Wrestlerin des Jahres. Du fängst an, bester Wrestler.
Bester Wrestler des Jahres, Gunther. Gunther, für mich, der beste Mann des Jahres, hat schwierige Aufgaben bekommen, hat die alle sehr gut gemeistert, hat immer abgeliefert, hatte eine Fehde mit Jey Uso, bei der Jey Uso nicht viel gebracht hat, bei der das Writing nicht viel gebracht hat. Hat er gut gemacht. Man hat ihn gebucht, um bei WrestleMania aufzugeben, ja, was ihm You Tapped Out die Sprüche eingefangen hat. Ja, hat sich davon aber auch nicht beirren lassen. Hatte eine gute Fehde und ein extrem gutes Match mit Pat McAfee, ja, wo er gut zurückgekommen ist. Hat dann den Titel von Jey Uso zurückgeholt. Hatte dann ein sehr gutes Match, ja, hat er auch aus Goldberg noch herausgeholt. Ja, ein besseres Match, als viele geschafft haben, als Goldberg noch 10 oder 25 Jahre jünger war. Ja, also Goldberg ja wirklich mit einer Serie auch davor von katastrophalen Matches teilweise, die er davor hatte, ja, gegen die Undertaker in Saudi-Arabien, ja, und noch viel mehr hat er ja gegen den Feind und gegen ganz, ganz viele andere. Ja. Aber hat dann noch als Retirement da ein gutes Match gebracht, hatte ein Top-Match gegen CM Punk beim SummerSlam. Ja, obwohl er da den Titel verloren hat, ja, ist ja auch häufig so, dass Leute ja, besser sind in den Matches, in denen sie gewinnen, als in denen sie verlieren, weil sie dann so ein bisschen ja, pissy sind. Dass sie verlieren, ja, auch alles richtig gemacht und dann noch jetzt auch zum Ende des Jahres dieses Turnier, ja, das, ja, also dieses Turnier um den letzten Gegner von John Cena gerettet, ja, und dem so ein bisschen, ja, auch Glaubwürdigkeit eingebracht, ja, das halt sonst mit den Jey Usos und LA Knights und so, ja, also. Die sonst da schon die Top-Leute waren, Solo Sikoa, ja, die anderen drei Halbfinalisten. Und dann, ja, also eine wirklich grandiose Leistung, was du bei den Matches des Jahres ja schon gesagt hast, dann auch nochmal in dem Match gegen Cena in einer sehr schwierigen Rolle, ja, da auch alles hinbekommen. Ja, für mich, ja, auch wenn sein Booking und seine Präsentation nicht die allerbeste war trotzdem der Wrestler des Jahres, weil viele schwere Aufgaben gehabt und alle, also wirklich alle, sehr gut gemeistert.
Ja, also ich finde, verstehe ich sehr gut und ich finde auch, also sozusagen die Aufgabe, das Beste aus dem Schlechten zu machen, das hat Gunther, finde ich, richtig gut gemacht. Also da stimme ich dir zu. Er hat wirklich kein leichtes Booking gehabt, er hat auch kaum Storylines für sich gehabt. Das hoffe ich, ändert sich jetzt, aber er hatte wirklich kein leichtes Jahr, weil er hat überhaupt keine Möglichkeit gehabt, selbst für sich irgendwie an Fahrt aufzunehmen und hat trotzdem jedes Match, das stimme ich dir voll zu, was er gemacht hat, war richtig gut. Und da hat er das Beste draus gemacht, was man draus machen konnte. Und trotzdem ist für mich aber diese Fäden und diese Stories sind halt für mich schon elementar, wenn ich jemanden sozusagen zum besten Wrestler küren möchte. Und deshalb ist es für mich nicht Gunther, sondern es ist der beste Wrestler 2025 ist CM Punk, aus meiner Sicht. Ein bisschen war das jetzt mit Glück, glaube ich, für ihn versehen, dass er jetzt auch Gelegenheiten hatte, die er, glaube ich, nicht unbedingt so auf dem, weiß nicht, Plan hätte haben sollen. Also gerade jetzt eben, dass er jetzt Heavyweight Champion ist, liegt natürlich irgendwie daran, dass Seth Rollins sich halt verletzt hat. Aber CM Punk hatte das ganze Jahr über interessante Fäden, hat die alle gut und intensiv gemacht. Und wenn CM Punk dabei war, dann war auf jeden Fall irgendwie was Spannendes dabei. Es fing also schon eigentlich im letzten Jahr auch mit Drew McIntyre an, die Rivalität mit Seth Rollins, diese ongoing Tension mit Roman Reigns, die eigentlich immer so ein bisschen mitgelaufen ist. Dann dieses Match gegen Gunther war bombastisch gut bei SummerSlam. Es lag an Gunther, aber es lag schon auch an CM Punk. Dann die Geschichte mit AJ Lee und mit diesem Mixed Tag Team Match. Und jetzt eben dann auch seinen Titel. Wenn sie seinen Titel gewinnen und dann da das Aufeinandertreffen auch mit Bron Breakker, mit dem es, glaube ich, auch im nächsten Jahr noch weitergehen wird. Also es waren verschiedene Baustellen, die CM Punk gemeistert hat, und CM Punk war eigentlich immer schon mit ganz vorne dabei und immer in die Top-Stories mit eingebunden und war aber lange da so ein bisschen der Unglücksknabe, der ja dann auch nochmal seine letzte also eigentlich seinen eigenen Titelgewinn, den er da beim SummerSlam hatte, ja dann auch nochmal sozusagen verloren hat, nach Seth Rollins, nachdem er wieder eingecasht hat mit dem Money in the Bank-Titel. Und deshalb freue ich mich aber jetzt schon für ihn, dass er das jetzt bekommen konnte und doch noch sein Jahr als Heavyweight-Champion abschließen kann. Und ich glaube, das war das erstmal letzte große Jahr von CM Punk 2025. Und deshalb sozusagen ein Ehrentitel auch als mein Wrestler des Jahres 2025. Wer war denn die beste Wrestlerin 2025?
Da haben wir auch lange Gedanken drüber gemacht.
Ich auch.
Kann man auch unterschiedliche Einschätzungen gelangen. Ja, Io Sky ist so mein Runner-up, aber ich sage beste Wrestlerin 2025 bei WWE, Becky Lynch. Weil so ähnlich wie Gunther, ja, hatte nicht die ganz großen High-Profile-Momente, keine Main-Events, keine großen Titel, aber auch. Ja, ähnlich wie bei Gunther, in vielen Momenten mit unterschiedlichen Leuten, hat immer abgeliefert bei der Überraschung, bei ihrer überraschenden Rückkehr bei WrestleMania, an der Seite von Lyra Valkyria, beim Turn gegen Lyra Valkyria, bei der Match-Serie, gegen Lyra.
Gerhard blinkt.
Wieso fängt es hier an zu blinken? Was ist da los?
Unsere Technik hat gesagt, Lyra Valkyria, die finde ich super gut. Fange ich direkt mal an mit Party.
Okay, ja, also Becky Lynch gegen Lyra Valkyria voll abgeliefert. Dann hat sie ja auch bei, ja, so um den SummerSlam herum, war sie dann auch bei The Vision involviert. Ja, da hat auch sehr gut geklappt als viertes Mitglied. Neben den Männern die Fehde an der Seite von Seth Rollins gegen CM Punk und AJ Lee. Ja, auch zu einem der. Ja, größeren Matches da beigetragen, die es gab, außerhalb der Titelebene und auch ohne ja, dann auch ohne Seth Rollins noch dann die weitere Fehde mit AJ Lee, auch Richtung Wargames. Becky Lynch hat auch nicht sehr viele Matches gewonnen, ja, also sie hat den Tag-Team-Titel gewonnen mit Lyra Valkyria und dann am nächsten Tag gleich wieder verloren. Und dann hat sie auch ihr erstes Match gegen Lyra verloren. Und ja, dann hat sie die ja, aufgegeben in dem Intergender Tag Team Match mit Seth Rollins gegen AJ Lee und CM Punk. Und dann hat sie auch bei den Wargames verloren. Dann hat sie auch den Intercontinental Titel wieder verloren. Aber trotzdem, ja, immer dabei und immer. Ja, die Programme, in denen sie dabei war, auf ein höheres Level gehoben. Und deswegen meine Wrestlerin des Jahres, Becky Lynch.
Finde ich einen sehr guten Take. Also Becky Lynch hatte ich ehrlich nicht auf meiner Liste, weil sie mir einfach nicht sozusagen als Erste eingefallen ist. Aber ich sehe schon ein, dass Becky Lynch eine wahnsinnig große Qualität auch an den Tag gelegt hat. Und das ist ja auch, Sie haben es ja auch gesehen, das ist ja auch, kann ja nicht, muss nicht immer gut gehen, wenn man von so einem richtigen Babyface zu einem richtigen Heel wird. Und Becky Lynch hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und sehr gut verkauft und ist jetzt halt wirklich auch einer der großen Heels in der Women's Division, und hat das auf jeden Fall hat gezeigt, was für eine große Qualität sie da einfach hat und wie breit aufgestellt sie ist, auch in dem Charakter. Ich habe geschwankt zwischen Io Sky und Rhea Ripley als beste Wrestlerin des Jahres, weil ich Rhea nach wie vor eigentlich als beste Wrestlerin der Women's Division betrachte und auch finde, sie hat einfach wirklich alles. Sie ist unfassbar präsent. Sie hat eine unfassbare Aura. Sie ist total beliebt bei den Fans. Sie hat im Ring die Qualität, wirklich die besten Matches, die die Women's Division dieses Jahr gezeigt hat. Da war ausnahmslos, war da Rhea Ripley beteiligt. Und sie kann aber halt auch verschiedene andere Fäden auch machen. Das hat man jetzt gerade wieder gesehen mit Damian Priest zusammen in diesem Mixed Tag Team, was auch gut war. Und Rhea ist einfach, also ich finde, sie ist einfach sozusagen jetzt schon über, steht schon lange über allen und braucht auch nur noch den Start, wirklich zu der, dieser Legende quasi zu werden. Den hatte sie jetzt aber noch nicht. Also 2025 war nicht das Jahr von Rhea Ripley, sondern es war eher das Jahr von Io Sky. Und Io ist, hat, glaube ich, schon eine der besten Jahre ihrer Karriere jetzt gehabt. Das würde ich bei Rhea nicht unbedingt sagen. Und ich glaube bei Io auch, dass das jetzt erstmal auch das, also 20, besser als 25 wird es jetzt für sie auch erstmal nicht. Also ich glaube 2026 wird eher das Jahr von Rhea Ripley und weniger das Jahr von Io Sky. Aber 2025 ist das Jahr von Io Sky in der Women's Division.
Also, was du zu Rhea Ripley gesagt hast, das ist mir auch durch den Kopf gegangen. So ein bisschen so wie LeBron James und der Most Valuable Player Award in der NBA. Ja, LeBron James war auch ja, 15 Jahre lang ja, unbestritten eigentlich der beste Spieler der Liga, hat aber nur sehr wenige MVPs gewonnen. Dann hat er gesagt, der hat sein gutes Jahr und der andere. Und ja, also, wenn man so gut ist und auch so konsistent so gut ist, dann hat man halt immer auch die Gefahr, dass das dann so ein bisschen übersehen wird. Ja, deswegen, ich glaube auch, ja, wenn man sich anguckt, ja, wer ist der größte Star und wer hat ja, da die meisten, ja, die besten Fanreaktionen oder so bekommen, ja, dann könnte man da auch gut Rhea Ripley entsprechend nehmen.
Ja, das war unsere kleine 2025 Review. Wir haben noch mal ein bisschen das Jahr rekapituliert und freuen uns aber auch, wenn ihr uns erzählt, was ihr in diesem Jahr besonders gut oder auch besonders schlecht fandet. Sagt uns doch mal, wer euer Wrestler oder eure Wrestlerin des Jahres war und welche Storyline vor allem ihr euch also besonders gut fandet oder welche ihr findet, man hätte sich sparen können. Das würde uns interessieren. Schreibt es uns auf TikTok oder auf Instagram oder auf YouTube und oder Facebook. Und dann lesen wir uns das gerne durch und können wir vielleicht auch in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall sind wir gespannt, was ihr dazu sagt. Genau, und damit verabschieden wir uns für dieses Jahr. Gehen in sozusagen die Winterpause und wünschen euch alle ganz schöne Feiertage.
Viel Spaß beim Wrestling und wir sehen und hören uns im nächsten Jahr.
Genau.
Tschüss!
Ciao.